Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Herr Linka, lassen Sie uns kurz über die Börsenlage sprechen, aber wirklich nur kurz. Und heute nehmen wir uns viel Zeit mal ins Halinka Echtgelddepot zu schauen. Mich interessiert heute auch, warum Sie die ein oder andere Firma ins Depot gekauft haben und warum Sie die halten oder wann Sie vielleicht auch mal eine Aktie verkaufen. Starten wir mit Ihrer Einschätzung der Börsenlage. Ich möchte meine Frage eindampfen, auf den Punkt bringen. Herr Linka, jetzt im Sommer, Baggersee statt Börse? Oder genau umgekehrt, in Aktien gehen, also Börse statt Baggersee?
Ja, es gibt so Phasen, da schätze ich Ihre Polemik sehr. Aber zunächst mal möchte ich natürlich unsere Zuhörer begrüßen. Guten Morgen an alle Zuhörer. Und natürlich Baggersee oder Börse, das ist schön plakativ gesagt. Natürlich Börse, wobei das den Baggersee natürlich überhaupt nicht ausschließt. Wir haben eine Situation, da müssen wir doch schon ein bisschen näher drauf eingehen, uns mit einer Sache beschäftigen. Das sind immer noch die absolut dominanten Themen im Moment. Das ist Krieg, das ist Inflation und das ist natürlich die Politik der Notenbanken. Wir haben gestern in Amerika Verhalten gestartet mit JP Morgan, mit der Quartalssaison. Und da komme ich natürlich auch schon wieder zu dem absolut wichtigsten Punkt für die nächsten Wochen, nämlich die Ertragssaison in den USA. In der Schweiz hat es bereits gestartet und zwar mit faustdicken Überraschungen. Man hat es nicht erwartet, aber sie waren sehr positiv und einige davon betreffen uns auch direkt. Das ist die VAT mit herausragenden Zahlen gestern. Das war die Ems Chemie mit sehr soliden Zahlen. Heute Richemont Luxus, sehr, sehr solide Zahlen und DKS, also der Zertifizierer, auch einfach fürs Gesamtbild. Ja, Inflation wissen wir auf dem Allzeithoch, das ist auch klar. Was wir zum Beispiel aber auch sicher einsprechen müssen, ist, dass wir einen massiven Rückgang der Ölpreise gesehen haben, nämlich wir sprechen da mittlerweile vom Top über 20-25%. An der Tankstelle merken wir herzlich wenig davon, sie in Deutschland weiß ich nicht, hier in der Schweiz überhaupt nicht. Aber das wissen wir ja, dass es der Haupttreiber ist. Wir sehen ja auch, dass sich eine leichte Einigung im Getreidestreit abzeichnet. Auch die Getreidepreise sind etwas runtergekommen. Die Rohstoffe insgesamt sind die letzten Tage sogar signifikant zurückgekommen und das sollte eine Entschärfung auf der Inflationsseite geben. Fazit dazu, und wir haben ja gesagt, wir wollen uns mit dem Echtgelddepot etwas intensiver beschäftigen. Ich mache es kurz. Frau Lagarde sitzt natürlich in der Klemme. Was hier in der Schweiz passiert ist, Sie kennen mich ja immer, diese berühmte Troika USA, das ist die FED, dann haben wir die EZB, Mrs. Lagarde, und dann haben wir hier in der Schweiz den Herrn Jordan und die Schweizerische Nationalbank. Fangen wir mal mit der Schweiz an. Wir haben hier eine Inflation von letzten Monat 2,8, diesen Monat 3,1% und der Herr Jordan geht einen halben Punkt nach oben. Hat für sehr viel Unruhe hier gesorgt, hat für sehr, sehr viel Unmut auch gesorgt. Es gab manche, natürlich seitens der Banken, die haben es begrüßt. 80% haben es nicht begrüßt, vor allen Dingen der Mittelstand, vor allen Dingen die Unternehmen haben es nicht begrüßt. Ich gehöre definitiv zu dieser Seite und Sie wissen, dass ich mich mit politischen Statements immer sehr, sehr, sehr bedeckt halte, aber das ist ein finanzpolitisches Statement, wo ich einfach sage, ich habe es nicht verstanden. Als der Schweizer Franken zum Euro bei 1,05 stand, hieß es seitens der Nationalbank, der Schweizer Franken ist überbewertet und zu hoch bewertet. Jetzt sind wir bei 98, sage und schreibe, 7% ist der Schweizer Franken höher. Und jetzt heißt es plötzlich, der Schweizer Franken ist nicht mehr hoch bewertet. Und das begründet man durch die inflationäre Entwicklung, die wir temporär sehen.
Wir wundern uns ja sowieso, wie machen das die Schweizer nur? Also kaum Inflation, ne? Das ist ja eigentlich das Spannende.
Ja, aber ich sage mal, wie Sie es gesagt haben, natürlich durch die Stabilität der Währung. Aber wir sind so ziemlich am Ende der Nahrungskette, weil das, wie gesagt, damit zu begründen, man hat 10 Jahre gekämpft. Das wissen Sie, das wissen auch die Zuhörer, dass wir in der Schweiz diese Mindestwechselkurssperre hatten von 1,20. Dann hat man sie aufgehoben, dann ist der an diesem legendären Tag, das war der 15. Januar 2015, ist damals der Schweizer Franken unter die Parität geknallt. Er ist sogar auf 85 im Tief gewesen, hat er sich wieder über der 1 etabliert und stabilisiert und die Schweizerische Nationalbank interveniert seit 15 Jahren, um den Franken zu schwächen. Und jetzt geht man hin und erhöht den Leitzins um 0,5%, um sich quasi gegenüber der EZB zu emanzipieren. Lassen wir es dahingestellt sein. Ich habe diesen Schritt nicht verstanden. Viele namhafte Leute aus der Industrie und viele Manager großer Schweizer Unternehmen haben diesen Schritt mehr als kritisch zur Kenntnis genommen. Und das möchte ich dabei bewenden lassen. Frau Lagarde ist in der Klemme. Wir haben eine riesige Verschuldung der südeuropäischen Staaten. Jetzt kommt Italien noch mit einem kleinen Geschenk, eh schon, wo im Moment alles nicht so doll ist. Und jetzt kommt das Problem dazu. Das heißt also, man muss auf der einen Seite den Spagat schaffen versus Inflation, Wirtschaftswachstum und die Staatsverschuldung. Und die Amerikaner sitzen da eigentlich im Moment recht gut im Driver Seat. Sie haben sich Luft verschafft. Und ich denke, dass der Paul noch einmal 3/4% raufgeht. Und dann wird man erst einmal abwarten. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Sobald die Inflation zurückkommt und man wird auch diese 4%, auch wenn die zwei angestrebt sind, mit Kusshand akzeptieren. Und sobald eine Rezession sich anbahnt, oder wir sind ja mittlerweile in einer technischen Rezession, werden die Preise automatisch zurückkommen, die Inflation wird zurückkommen und dann wird man eher wieder über fallende Zinsen sprechen als über steigende Zinsen. Das allgemein zusammengefasst, was zur aktuellen Börsenlage von meiner Seite aus zu sagen wäre.
Ja, aber was heißt das jetzt?
Es sei denn, Sie haben noch spezifische Fragen.
Ja, doch. Was heißt das jetzt für die Kurse? Meine Frage war ja Aktien statt Baggersee oder Baggersee statt Aktien. Also jetzt in Aktien reingehen, ist so der Hintergrund meiner Frage natürlich.
Wir haben massiv nachgekauft und ich habe das Cash ausplatziert. Das sagt eigentlich alles. Das beantwortet Ihre Frage. Das optimale Tief trifft man nie. Das ist vollkommen klar. Und selbst wenn es noch 5 oder 10% runtergeht, alles richtig. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres deutlich höher stehen. Und ich gehe auch davon aus, dass diese Situation, die ich immer beschrieben habe, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist. Wir haben einen riesen Konsumstau. Wenn sich die Lieferketten liefern, wenn sich die Lieferketten normalisieren, wenn Stabilität reinkommt und wenn sich der Konflikt in der Ukraine löst und wenn die Energiepreise runterkommen, dann stehen wir vor einem gigantischen Konsumboom und das wird sich auf die Märkte auch, wie gesagt, deutlich auswirken. Da reden wir über komplett andere Bewertungsniveaus, weil für mich ist die Aktie alternativer denn je, denn die Realverzinsung ist immer noch negativ. Und selbst wenn es, wie gesagt, nochmal holprig wird oder runtergeht oder was auch immer, optimal Tiefpunkt erreichen wir nie, aber die Unternehmen, die wir haben, an die glauben wir, das ist für uns die Zukunft und da werden wir später dazukommen.
Sprechen wir über das Halinka Echtgelddepot Börsenradio. Es passiert immer wieder, Herr Linker, da ruft ein Hörer an und sagt, Heinrich, warum haben Sie jetzt die Aktie gekauft? Dann sage ich, ich weiß es nicht. Ja, also um das den Hörern mal genau zu sagen, ich schaue vielleicht einmal im Monat auf das Depot. Die Kaufentscheidungen trifft der Herr Linke und da vertraue ich ihm zu 100%. Und was wir vom Börsenradio machen, ist relativ einfach. Wir berichten darüber und wir machen einmal im Monat quasi Aktien sparen. Und wir haben damit gestartet und wir wollen einfach nach x Jahren dann mal Fazit ziehen. Funktioniert das? 1000 Euro im Monat anlegen, was kommt dabei raus? Also wir haben jetzt momentan 25 bis 26 Werte im Depot. Ich möchte mit Ihnen einfach mal ein bisschen diskutieren, Herr Linke, Ihre Entscheidungen für die Hörer so ein bisschen erklären. Warum haben Sie die Aktie gekauft? Wann fliegt mal ein Wert raus? Wann kaufen Sie nach? Also ich glaube, über die berühmten Namen braucht man uns weniger unterhalten. Apple, Amazon, Mastercard, PayPal. Aber da sind immer wieder Werte drin, wo ich dann selber staune, wo ich dann denke, ach, kenne ich gar nicht. Und das Schöne ist ja auch, Sie haben viel Schweizer Blick. Aktien, die wir aus Deutschland gar nicht mal so auf dem Schirm haben. Da ist zum Beispiel eine Aktie drin, dachte ich, kenne ich nicht, muss ich nachschauen. Zum Beispiel die Sempra Money Bank. Ich hab die noch nie vorher gehört. Wer ist das?
Also das werden wir gleich detailliert anschauen. Wir werden, wie gesagt, die Großen überfliegen und die Kleinen können wir uns selbstverständlich gerne aufhalten. Aber ich möchte grundsätzlich auch viele, viele Zuhörerfragen an dieser Stelle beantworten. Und das Ganze ist schön, weil die Fragen alle in eine Richtung gehen. Abgesehen davon, dass ich mit der Frage eben der Entscheidungsfindung, aber zunächst mal die ganz simplen Fragen. Absicherung, warum keine Absicherung? Natürlich, warum keine Absicherung? Weil die Märkte so volatil sind, dass die Absicherung schon 5-mal, 6-mal rausgehauen hätte. Das ist die Antwort Nummer 1. Es ist nicht die Phase für eine Absicherung. Punkt Nummer 2, nein, ich werde vom Börsenradio in keinster Art und Weise bezahlt. Und zwar weder für die Berichte noch für das Depot. Es ist ein Gentleman Agreement, weil das Börsenradio einer der ersten waren, die unseren Behavioral Finance Ansatz gepusht haben. Und somit bleibe ich dem Börsenradio, solange Gott und Gesundheit wollen, treu und das Ganze ohne monetäre Interessen. Das ist das Zweite. Das Dritte, meine Intention, selbstverständlich, ich will nicht hier heuchlerisch wirken, natürlich wollen wollen wir neue Kunden haben? Natürlich ist das mit die Aufgabe, aber primär geht es mir darum, unsere Philosophie wirklich zu verbreitern und zu zeigen, dass man auch mit wenig Geld sehr, sehr vernünftig und mit kleineren Beträgen auch sehr vernünftig arbeiten und wirtschaften kann. Das zunächst mal die wichtigsten Fragen an die Zuhörer.
Jetzt
zu der Entscheidungsfindung an sich. Grundsätzlich fangen wir direkt mit dem ersten Titel an und anhand dessen lässt sich das auch wunderbar erklären. Für uns stellt sich zunächst die Frage, an Beispiel von BYD. Wollen wir in der Elektromobilität investiert sein, ja oder nein? Lautet die Antwort nein, ist der Entscheidungsweg zu Ende. Lautet die Antwort ja, schauen wir uns die einzelnen Titel an und schauen uns dann an. Ich sage mal ganz klar, es gibt viele, viele kleinere mittlerweile, natürlich sehr viele, aber nehmen wir die Hauptplayer. Tesla versus BYD. Und hier ist der Trade-off oder die Entscheidungsfindung natürlich brachial, weil in der Zeit, in der sich die Tesla halbiert hat, hat sich die BYD fast verdoppelt. Also das ist ein brillantes Beispiel für diese Entscheidungsfindung. Also E-Mobilität, ja. Gut, dann haben wir diese Titel. Für welchen entscheiden wir uns? Wir entscheiden uns zunächst mal für den, der aufgrund der fundamentalen Daten am besten ist. Das heißt, wir schauen uns die Branche an und filtern raus, welche Titel fundamental. Die ganz klassische Aktienanalyse, die ganz klassischen Hausaufgaben, das heißt Bilanz anschauen, die Kennzahlen anschauen, fertig. Das macht jeder, soweit so gut. Aber jetzt kommen wir dazu, was nicht jeder, sondern viele machen. Dann schaut man sich genau an, wie ist das Momentum des Papiers? Das heißt, wie hat sich das Papier in den letzten 3 Jahren, einem Jahr, letzten Monaten, die Tageslinien, und die schaut man sich genau an. Das machen auch noch sehr viele. Dann kommt der nächste Punkt. Wir kombinieren es mit einem zweiten Aspekt, sondern wir schauen uns einfach nur mal an den Gewinn pro Aktie. Und diese beiden koppeln wir zusammen. Das machen schon sehr, sehr wenige. Aber jetzt kommt genau die Entscheidung oder beziehungsweise der Hauptpunkt oder dieses Unique, was wir machen, was sonst keiner macht, nämlich: Sollen wir mehr auf das Momentum achten oder sollen wir mehr auf die fundamentalen Daten achten? Und dann kommt die Prospekttheorie zu Hilfe. Sie wissen ja, Anleger, Verluste schmerzen mehr als Gewinne freuen. Die Verlustaversion und die Basis dafür ist die Prospekttheorie, die ja mit dem Nobelpreis von Kahneman und Tversky belohnt wurde. Mit dem Kahneman, Tversky ist nicht mehr unter uns, aber der Kahneman, der hat den Preis posthum und der Kahneman ist immer noch sehr aktiv und arbeitet und kennt auch unseren Komiteemitglied, den Professor Hens, den Chef des Banking Instituts der Uni Zürich. Und genau dann kommt die Prospekttheorie und die sagt uns dann, oder der Algorithmus dieser Prospekttheorie sagt uns dann, konzentriert euch entweder auf das Momentum oder entweder auf den Gewinn pro Aktie, und aufgrund dieser Entscheidung treffen wir die endgültige Entscheidung. Nein, nicht beides. Die Prospekttheorie sagt dir, genau, nehmen wir mal an, die Prospekttheorie sagt, okay, Gewinn pro Aktie ist super, aber das Momentum ist schlecht. Aber obwohl das Momentum schlecht ist, musst du dich auf das Momentum konzentrieren und deswegen lässt du die Finger davon. Oder konzentrier dich auf den Gewinn pro Aktie, das ist dominant und deswegen ist das positive Zeichen, deswegen musst du die Aktie kaufen. Und das ist etwas, was keiner macht und das ist etwas, was wir machen. Das ist nur ganz grob dieser Entscheidung weg skizziert.
Okay.
So, wenn Zuhörer Fragen haben, können wir das jederzeit vertiefen.
Alles klar. Na, danke, das war schon sehr, sehr ausführlich. Dann gehen wir doch mal die Werte so ein bisschen durch, damit wir sie lernen.
Also wir fangen, wir fangen an.
Balawas Holding zum Beispiel.
Ja gut, BYD haben wir besprochen, ja. Herausragende Performance. Wir müssen ja schon über die Titel ein bisschen hintergründig sprechen.
Genau.
Vorgestern kam die Meldung, es gab diesen Flash Crash, Warren Buffett stößt seine Anteile ab, die Aktie ist 12% runtergedonnert an einem einzigen Tag, hat die Verluste die letzten 2 Tage wieder sehr stark kompensiert und ist wieder in Richtung auf die 40. Und da stimmt einfach alles bei diesem Papier. Das ist Fakt, wir bleiben an Bord und auch übergewichtet in der Größe. Wir haben seit Kauf ein Gewinn von 195%. Dann kommen wir zu der Basler Versicherung. Ein Unternehmen, was sich durch die gesamte Krise, durch die gesamte Zeit recht gut gehalten hat. Bei der Basler Versicherung kommt natürlich für uns die Dividende, der Dividendenaspekt zugute. Sie sind als Versicherer in der Schweiz recht breit aufgestellt und haben auch eine Dividendenrendite, die sehr attraktiv ist. Diese minus 4,5% ist eigentlich recht solide für einen Versicherer. Und das ist also sicher eine Basisposition. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Dividenden natürlich nicht in diesen Kursen enthalten sind, die ich jetzt sage, sondern die Dividendenrendite bei der Baloas ist knapp 4%. Das heißt also, seitdem wir sie haben, hat sie ja schon zweimal ausgeschüttet. Wir sind also netto eigentlich im Gewinn. Aber wie gesagt, seit Kauf die reine Kursbewertung minus 4,5%. Dann kommen wir zu der Swiss Life. Swiss Life ist einer, ja, mittlerweile kann man schon sagen, kein klassischer Lebensversicherer mehr, sondern mittlerweile ein Global Player. Ein Global Player deswegen, weil sie ein sehr, sehr großes Portfolio haben, was an Immobilien angeht und Altersvorsorge und diese Geschichten. Wir haben sie nachgekauft, weil der Abschlag oder der Absturz von fast 30% ist komplett überzogen und übertrieben. Da stimmt die Dividendenrendite, da stimmt auch alles und wir haben sie nachgekauft. Ich sage auch gleich, was wir gemacht haben, die Transaktionen ganz am Ende. Ich denke, das ist für die Zuhörer definitiv etwas plausibler. Als der Herr Jordan völlig unerwartet hier in der Schweiz, ich habe mich da, wie gesagt, eingangs sehr ausführlich darüber ausgelassen, als er die Zinsanhebung durchgezogen hat, hat die Aktie massiv korrigiert. Warum? Weil natürlich Hypothekarzinsen nach oben, das Geld wird teurer und sie sind natürlich sehr immobiliensensibel und deswegen kam dieser Absturz. Das Unternehmen ist brillant aufgestellt, das Depot ist sehr, sehr weit gefächert und das ist für uns ein klares Basisinvestment. Banque Cantonal Vaudoise, wahrscheinlich ein Titel, den Sie nicht kennen werden. Oder was heißt ich nicht kennen werden, ich denke schon. Sie wissen ja, dass das System hier in der Schweiz so ist, dass wir die Kantonalbanken haben. Ich würde ja, erstmal.
Also ich kannte den Wert nicht vorher, bevor ich den im Depot gesehen hatte.
Okay, wir haben natürlich die Kantonalbanken. Das ist diese Ebene schweizweit und jeder Kanton hat seine eigene, in Klammern, seine eigene Kantonalbank. Wir haben die Zürcher Kantonalbank, wir haben die Basler Kantonalbank, wir haben die St. Gallen Kantonalbank. Jeder Kanton hat seine eigene Kantonalbank. Kantone sind da der Schirmherr, mehr oder weniger. Ich glaube, man könnte es am ehesten mit den Volksbanken früher vergleichen. Könnte man so in etwa sagen. Man hat also, die Kantone haben die Garantie drauf. Und die Kantonalbank zahlt sehr, sehr hohe Dividenden, hat sich durch die Krise phänomenal gehalten. Und wir sehen es ja seit Kauf ein Plus von 23% und die Dividendenrendite ist sehr, sehr hoch, liegt bei über 4%. Und Banque Cantonal Vaudoise deswegen, weil man kann jede einzelne kaufen. Wir haben uns für die Waadtländer oder für die Vaudoise Kantonalbank entschieden. Es ist eine kleine, aber sie ist sehr, sehr investmentaffin, hat einen sehr interessanten Kundenkreis. Und deswegen haben wir uns auch aufgrund der Dividendenhöhe für diesen Titel entschieden.
Okay, dann Apple können wir überspringen, Mastercard können wir, glaube ich, auch überspringen.
Apple, Mastercard, ja, doch, die Korrektur bei Mastercard war schon ein bisschen zu viel Holz. Das ist natürlich schon ein immenser Absturz gewesen. Also das ist auch etwas überbewertet, dieser Absturz. Gut, eine kleine Position, New Relic. Relic ist ein amerikanisches Unternehmen, sind in Cloud-Lösungen, in Echtzeit-Cloud-Lösungen sehr, sehr stark. Auch das können wir abkürzen. Absoluter Hoffnungsträger, absoluter Highflyer, hat aber das Minus deutlich reduziert. Ich werde die Position aber nicht vergrößern, aber das ist ein Titel, der sich problemlos verdoppeln, verdreifachen kann. Deswegen bleibt es auch in dieser Größe im Depot enthalten. Hannover Rück, ein Fels in der Brandung, müssten wir gar nicht diskutieren. Ich wollte einen Rückversicherer dabei haben, noch neben der Swiss Re. Für mich natürlich, Dividende steht im Vordergrund, gibt es keine Diskussion. Okay. Seit Kauf ein Minus von 3,3%. Nvidia, immer noch ein Doppler. Natürlich unter Druck gekommen mit diesem gigantischen Absturz der Kryptowährungen. Also da kam natürlich alles Böse zusammen. Zunächst mal der Absturz der Nasdaq an sich. Zweitens dann die Kryptowährungen nochmal on top, die abgestürzt sind. Immerhin ist es immer noch ein Doppler und ich gebe diesem Unternehmen eine großartige Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Tech-Titel, den man im Moment sicher im Depot haben muss.
Ja, und Sie haben ja auch ein Riesengeschäft, was nicht so bekannt ist. Sie machen ja auch ganz viele Chips für die Autoindustrie.
Vollkommen richtig, ich wollte gar nicht so weit ins Detail gehen, aber es ist nicht nur das Chip-Geschäft, es sind auch das Grafikkartengeschäft, ich meine, Grafikkarte oder die Prozessoren, ich meine, Nvidia ist nicht der Ausrüster für die Bergleute, die Bitcoins meinen. Das war natürlich ein Nebeneffekt und psychologisch sind sie da quasi mit in der Sippenhaftung, aber das Nvidia-Geschäft, wie Sie es genau gesagt haben, Herr Heinrich, breit aufgestellt und der Titel gehört für mich in jedes Depot. Swiss Re. Seit Kauf 5% Stabilität. Ich habe es hier beigemischt, weil da einfach mehr oder weniger ist eine kleine Cash-Reserve. Mehr als ist es nicht zu verstehen, weil dort natürlich die Dividendenrendite so brachial hoch ist, nämlich bei fast 6,5%. Und das ist ein Titel, der tatsächlich, wenn sich die Wolken am Horizont etwas verziehen, dann ist das ein ganz klarer Kandidat zum Aufstocken. Kommen wir zu Lonza. Pharma, Chemieausstatter. Massiv unter die Räder gekommen seit Kauf. Wir haben sie gut erwischt, wir haben sie nicht zu teuer bezahlt. Sie war aber schon etwa 25% höher. Da war der Absturz auch sehr groß. Aber für mich eigentlich die Nummer 1 in der schweizerischen Chemieindustrie, was die Pharmazulieferung angeht, ein Muss ins jedes Depot. Ems Chemie, heute Zahlen gebracht. Ebenfalls den Titel nachgekauft, kommen wir auch zum Schluss dazu. Ems Chemie, Tochter von Herrn Blocher, von dem großen Herrn Blocher in der Schweiz. Ein Unternehmen, welches sich auf Polymere spezialisiert hat. Das Problem ist, dass das eigentlich Ems Chemie das einzige Unternehmen ist, was es tatsächlich geschafft hat, das Desaster-Autogeschäft zu kompensieren. Hat natürlich auch massiv an Wert verloren in den letzten Wochen und paar Monaten. Das muss man ganz klar sagen. Aber heute kam die Zahlenausblick bestätigt. Die Zahlen waren mehr als solide. Aktie ist auch leicht im Plus heute. Ich erwarte von diesem Unternehmen eine Rückkehr zu den Allzeithöchsten, sobald sich die Situation einigermaßen gelegt hat. Ist für mich ein Musterbeispiel an Stabilität und an Kraft des schweizerischen Mittelstandes. Keine Diskussion. So, jetzt kommen wir zu Cembra. Ihre Spezialfrage. Cembra haben wir natürlich sehr, sehr, sehr gut erwischt, das muss man sagen. Trotz der Korrekturphasen, alles ist ein Plus von über 18% seit Kauf. Was ist zu Cembra zu sagen? Cembra ist ein Kleinkreditfinanzierer. Sie sind die größten im Leasinggeschäft hier in der Schweiz. Gerade Autoleasing, Kleinkredite sind sie sehr, sehr stark. Und sie hatten eine Kooperation. Ich würde jetzt eine Stunde alleine über diesen Titel mit Ihnen reden können, okay. Aber Sie haben einen sehr, sehr großen Kunden verloren, nämlich eine der größten Supermarktketten hier, die auf Genossenschaftsbasis fungiert. Und aufgrund dieses Verlustes sind Sie massiv abgestürzt, sind aber sehr gut dabei, das zu kompensieren und laut des Managements werden Sie diesen Verlust auch kompensieren können. Die Aktie war weit über 100 Franken, Dividendenrendite sehr, sehr hoch, Momentum passt, entwickelt sich sehr gut, das ist dazu zu sagen. PowerCell. Ich will eine Wasserstoffaktie haben. Performance ist, wie gesagt, miserabel, aber auch einer der Titel, wenn sich Wasserstoff durchsetzt, ist okay, aber wir werden sie auch weiterhin untergewichtet halten. Das minus 57%, immer noch eine Katastrophe. Amazon, etwas zu früh gekauft, auf dem Weg nach unten. Der Weg nach unten war dann doch noch sehr weit, 20% im Minus. Ich glaube, über diesen Titel müssen wir nicht diskutieren. VAT, über diesen Titel müssen wir diskutieren. Wir haben VAT, kamen vorgestern die Zahlen, sie waren gestern oder vorgestern, spielt keine Rolle. Die Zahlen waren herausragend. Die Zahlen waren komplett über den Erwartungen, sowohl Marge als auch Auftragseingänge, aber auch EBIT und auch Umsatz auf dem absoluten Rekordniveau. Ich sage nur eines dazu, die Aktie war doppelt so viel wert, als sie bei weitem nicht da war, wo sie jetzt war. VAT ist natürlich Halbleiter-Spezialist, Vakuum-Halbleiter-Technologie sind weltweit absolut etabliert, was dieses Segment angeht. Und diesem Unternehmen sage ich eine große Zukunft voraus. Daumen hoch und wird auch in dieser Größe beibehalten. Aha. Sika, wir haben aufgestockt. Ich glaube, das ist ein weltweiter Begriff. Müssen wir auch nicht diskutieren. Sika war damals in Mitleidenschaft gezogen, als diese ganz große Streiterei war mit Saint-Gobain, die wollten Sika übernehmen. Das lag an der Aktienstruktur des Unternehmens. Das Unternehmen hat die Übernahme abgewehrt, hat gelitten. Wir haben diesen Titel auch nachgekauft, weil Sika ist für mich, was Bauzulieferer angeht, Baukleebstoffe, Bautechnologie sind sie absolute Nummer 1 weltweit. Für Spezialaufgaben, für Spezialfälle bekannt, haben einen weltweiten Dienst, der ist herausragend und deswegen haben wir diesen Titel verstärkt. Wieso, wie auch immer, komme ich, wie gesagt, zum Schluss. Kering, Luxus leidet, für mich aber, muss ich ganz klar sagen, der Titel massiv unterbewertet. House of Gucci, Kering, Gucci, also Gucci ist das Flaggschiff von Kering. Wir werden noch viel von diesem Titel zu erwarten haben. Ebenfalls ein Kandidat für mich, den man aufstocken kann oder aufstocken wird. Geberit, das weiß, glaube ich, jeder. der auf einer schönen Toilette sich die Hände wäscht und schaut auf die Armaturen und so weiter und so weiter. Also Bauausstatter. Geberit ist eine Traditionsfirma in der Schweiz. Sehr gut, wir sind da 3,2% im Plus. Die Geberit haben wir deswegen gekauft, weil der Absturz auch sehr, sehr, sehr groß war. Und Geberit haben wir auch nachgekauft und verstärkt den Schweizer Mittelstand allgemein verstärkt, weil einfach die Abstrafung zu groß war. Die Angst vor zu hoch steigenden Zinsen ist bei diesem Titel eingepreist. Ich glaube nicht, dass deswegen weniger gebaut wird und dass Geberit diese Abstrafung nach unten, dass es Geberit gerechtfertigt ist. Deswegen für mich für Geberit ganz klar Daumen hoch. Alibaba, wir haben die Trendwende gesehen. Das Papier ist von den Tiefständen massiv nach oben gekommen. Interessant, was wird Ant Financial, gibt es den Börsengang, gibt es ihn nicht. Es ist aber sicherlich so, dass wir diesen Technologietitel aus Fernost haben wollen, haben werden. Wie gesagt, die Gewinne waren dort exorbitant, jetzt sind die Verluste bei 27%. Ärgerlich, wir waren mit diesem Papier weit, weit oben, da kamen die Abstürze. Das müssen wir noch genau analysieren, hätte man rausgehen können sollen, hätte man es wissen können. Da müssen wir über die Bücher gehen, aber sicherlich ist das ein Titel, den wir auch in dieser Größe behalten. Software One, für mich eine der größten Enttäuschungen im Depot. Das ist der größte Microsoft-Provider in der Schweiz, top aufgestelltes Unternehmen, wurde abgestraft im Rahmen eigentlich wie die Tech-Titel in der Nasdaq. 45% ist zu viel Holz. Ich werde den Titel nicht aufstocken. Wir werden ihn in dieser Größe beibehalten. Gurit, ein Fallen Angel. Gurit macht Füllungen für Rotorblätter, haben sich in Deutschland sehr gut positioniert, haben einen Zukauf gemacht und haben sich aus dem Automobilgeschäft weitgehend rausgezogen. Windkraft ist für mich die Zukunft oder eine der Teile der Zukunft, selbstverständlich. Die Aktie hat einen Boden gebildet, hatte einen Split von 1:10. Ist aber für mich definitiv so, dass das wahrscheinlich noch etwas Geduld braucht. Wir waren auch mit diesem Titel sehr weit im Gewinn. Wir glauben an diesen Titel und wir werden ihn auch, wie gesagt, im Depot behalten. Ein Abschreiber C3 AI, Artificial Intelligence, Sicherheit im Netz, Zahlungsverkehr, ein Schuss in den Ofen, Fehler, Abschreiber. Muss man auch nicht weiter diskutieren. Ich behalte die kleine Position noch, haben wir ein bisschen Steuersubstrat, mal schauen, was damit passiert. Das gleiche in grün ist Teladoc, wobei C3 AI war eine Spekulation, eine kalkulierte Spekulation mit einem sorgfältig ausgesuchten Betrag. Das war eine kalkulierte Spekulation, eigentlich hopp oder top. Das war bei Teladoc nicht der Fall. Bei Teladoc, ich bin von dem Geschäftsmodell nach wie vor überzeugt. Da ist der Verlust schmerzhaft und auch ärgerlich. Das Unternehmen war natürlich recht sportlich bewertet. Dann kam natürlich der Absturz. Der Absturz ist brachial. Wir müssen genau anschauen, wie sich diese Branche strukturiert, wie sich diese Branche neu aufstellt und dann weiterhin entscheiden, wie wir verfahren. PayPal. Ja, ich glaube, jeder kennt's, jeder weiß, was das Unternehmen macht. Brachialer Absturz auch im Rahmen der Nasdaq. Und auch da müssen wir schauen, wie sich der Markt fängt und entwickelt. Und Medmix, für mich ein Kandidat, wo ich kurz davor bin, auf die Kaufmaus zu drücken. Nämlich, wir haben schon besprochen, wir haben das Unternehmen von Anfang an quasi begleitet. Das Unternehmen macht Flüssigkeiten, Spezialflüssigkeiten für die Kosmetik- und Pharmabranche. Problem ist, dass Medmix eine Auskopplung ist von Sulza. Und Sulza ist ein Mitkind von Herrn Wechselberg, von einem russischen Oligarchen. Und die Sanktionen haben dieses Unternehmen sehr hart getroffen. Und es ändert aber überhaupt nichts an der Qualität dieses Unternehmens, weil Sulza ist nicht Medmix und Medmix ist nicht Sulza. Von daher muss man sich das noch ganz genau ansehen und anschauen, wie das in Zukunft vor sich geht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist das ein Unternehmen, wo ich kurz davor bin, tatsächlich dann auch zuzukaufen. Schön wäre, wenn etwas Klarheit kommt, wann endlich dieser Krieg beendet wird und wie es weitergeht. Und dann ist es sicherlich einer der Unternehmen, die man ganz, ganz oben auf der Kaufliste haben muss. Fazit, Depotwertigkeit aktuell liegt ziemlich genau bei 63.700 Euro. Das Allzeithoch des Depots war Ende Jahr bei 67.600 Euro. Jeden Monat kommen 1.000 Franken dazu. Das bedeutet also, aktuelle Wertigkeit, wie ich das sagte, 63,8 sind das. 63.800 momentane Wertigkeit. Wenn wir das abziehen, wenn wir die gesamten Zuflüsse abziehen und sie zeitlich gewichten, dann bin ich etwa bei 57.800 versus 67.600, macht genau einen Verlust seit dem 1.1., also, aber gleichzeitig auch der Verlust, die Entfernung zum Allzeithoch, 13,9%. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist markant besser als Dow Jones, es ist markant besser als DAX, sogar als der SMI und Kilometer besser als der MDAX oder SMIM oder als die Nasdaq. Da reden wir mittlerweile über Bereiche, also weltweite Indizes zwischen 20% und 30%. Wir sind da mit 13,9% wirklich gut unterwegs, hat aber seine Gründe und das möchte ich auch gerne erklären. Das liegt nicht an der Performance der Aktien, die liegen eigentlich mit diesen Indizes auf Augenhöhe, wenn wir uns die Abstürze bei einigen Titeln angucken, so wie beispielsweise Amazon, so wie beispielsweise, zum Beispiel bei PayPal oder bei C3AI, da sind die Positionen klein, das spielt nicht große Rolle. Aber wenn zum Beispiel diese Korrektur bei Apple oder diese Korrektur bei Amazon oder diese Korrektur bei den Schweizer Wachstumstiteln, so wie Sika beispielsweise, aber wir haben natürlich einen riesen Push gehabt durch die Währungen. Schweizer Franken, wie ich das gesagt habe, was für die Schweizer Kunden, für die Schweizer Industrie, für die Schweizer Exportwirtschaft und für den Schweizer Tourismus sehr, sehr ärgerlich ist, das ist natürlich ein Segen für die deutschen Investoren, denn diese haben natürlich einen Push von etwa 7% durch die Währung bekommen, genauso wie auch unsere Investments in US-Dollar gegenüber dem Euro mehr wert geworden sind durch den Anstieg des Dollars. Und deswegen ist das zu erklären, dass uns die Währungen etwas zugute gekommen sind. Das ist immer ein Nebeneffekt, den man bei einer schönen Diversifikation hat. Und von daher muss ich sagen, kein Grund zum Jubeln, aber doch ein sehr, sehr solides Zwischenresultat, was für die Zukunft selbstverständlich hoffen lässt. Und ganz am Ende noch wie versprochen, wir haben einen Titel im Depot gehabt, das war die Valora, das war der Kioskbetreiber. Ich war bei diesem Titel sehr euphorisch und ich habe diesen Titel von Anfang an sehr gemocht und da war der Absturz auch brachial. Und ich mache das ganz kurz, es kam über Nacht vergangene Woche vom Donnerstag auf Freitag, gab es ein Angebot aus Mexiko, über der Schlusskurs der Aktie war bei 158 Franken und das Angebot 260 Franken, war eine Prämie von über 50% über Nacht. Wir haben sofort am nächsten Tag das Papier abgestoßen und haben dann das einbezahlte Kapital, das Cash, die Cash-Reserve, die sich ja mittlerweile auf 6.000 angehäuft hat, plus der Erlös aus diesem Verkauf waren etwa 9.000 Euro und diese 9.000 Euro haben wir dann dementsprechend investiert und haben, wie ich das gesagt habe, Geberit nachgekauft, Swiss Life nachgekauft und Sika nachgekauft. Und das ist die Situation.
Herr Linke, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die ausführlichen Einblicke hier ins Herr Linke Börsenradio Echtgelddepot. Danke.
Ich bedanke mich auch und wünsche den Zuhörern ein heißes und sonniges, vielleicht auch, ja, wie Sie schon gesagt haben, ein schönes Wochenende am Baggersee.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.